WhatsApp Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge von WhatsApp Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück und ich darf als euer Host mit unserem Gast heute eine aktuell in Corporate Finance Kreisen sehr relevante Frage diskutieren. Wann endet endlich die Private Equity Flaute? Diese Frage beschäftigt wahrscheinlich so gut wie alle von euch, Dealberater wie Investoren gleichermaßen. Das Problem? Exits, Neuinvestments, Recaps, Fundraising, alles was Private Equity zu einer schnell drehenden Industrie gemacht hat, ist irgendwie ins Stocken geraten. Wie sich die PE-Player dagegen stemmen und vielleicht auch, wo das hinführen könnte, davon bekommen wir heute Einblicke von Sven Olejovnik, der schon seit mehr als zwei Jahrzehnten das PE-Karussell selbst kräftig mit anschiebt. Erst lange Zeit als Dealmaker bei Deloitte und seit gut 10 Jahren als Investor, zuerst bei GIMF und jetzt als Partner bei Emeram. Herzlich willkommen, lieber Sven.
Hallo, grüß dich, lieber Michael. Schön, dich mal wieder zu sehen.
Das kann ich nur zurückgeben. Private Equity, können wir beide sagen, hat schon mal mehr Spaß gemacht. Wie hoch ist denn dein Frustrationslevel aktuell?
Och, mir macht es eigentlich immer Spaß. Das heißt eigentlich, mir macht es immer Spaß. Ich kann mir keinen spannenderen Job vorstellen. Und auch wenn es jetzt vielleicht Phasen sind, die ein bisschen anspruchsvoller sind, heißt das ja nicht, dass der Spaß schwindet, sondern dann, wie soll ich sagen, scheiden sich vielleicht so ein bisschen die Guten von den sehr Guten.
Du hast ja sogar einen ganz triftigen Grund, einigermaßen entspannt zu sein, denn ihr bei Emeram habt ja erst im vergangenen Jahr euren aktuellen Fondsfinal zugemacht. Das bedeutet, die nächste Exit-Periode habt ihr noch nicht erreicht. Den nächsten Fonds-Raisen müsst ihr auch noch nicht akut. Aber wie geht es denn deinen Kollegen, die jetzt unter hohem Druck stehen, Exits zu zeigen, damit das nächste Fundraising endlich beginnen kann? Was kriegst du damit?
Also es ist schon eine Veränderung in der Branche. Und ich glaube, es ist halt eine Branche, die halt auch bestimmte Zyklen hat. Wenn das Karussell sich schneller dreht, sagtest du ja vorhin schon, dann fällt halt vieles leichter. Wenn es sich langsamer dreht, dann fällt manches schwerer. Und wir müssen, glaube ich, unterscheiden, aus welchen Gründen, und da werden wir sicher gleich drüber reden, sich die verschiedenen Themen ergeben. Und dann kann man auch erklären, was so passiert. Aber es ist schon so, dass natürlich einige beim Fundraising Schwierigkeiten haben. Manche haben in Portfolien natürlich auch Unternehmen mit hohen Bewertungen drin, die vielleicht jetzt aktuell im Markt nicht so leicht erreicht werden können, aus verschiedensten Gründen. Da muss man ein bisschen zuwarten und dann arbeiten an der Wertsteigerung und so weiter. Also da gibt es einige Herausforderungen, aber ich denke, das ändert nichts daran, dass die Branche per se hochattraktiv ist und dass sie eine hohe Berechtigung hat und ich würde sogar sagen, eine höhere denn je, weil wir wissen alle, was für Herausforderungen wir in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft haben. Das muss irgendjemand finanzieren. Und da ist Private Equity ein ganz wesentlicher Treiber der Veränderungen in eine positive Zukunft.
Als erstes muss Private Equity natürlich die eigenen Herausforderungen meistern. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich prägend sein für das Jahr 2026. Im Sommer hat Grant Thornton Zahlen auf den Markt geworfen, die ein ziemlicher Hammer waren. Die haben rund 100 PE-Fonds beobachtet, die in Deutschland investieren. Und das zeigt ganz deutlich, wie groß die Herausforderung eigentlich aktuell ist. Demnach ist die durchschnittliche Haltedauer der Portfoliounternehmen auf 7 Jahre angestiegen. Von 1.100 aktiven Portfoliounternehmen mit Sitz in Deutschland haben über 400 die typische 5-jährige Haltedauer schon überschritten. Und in diesem Jahr kommen nach Erwartung von Grant Thornton nochmal über 100 hinzu, während wir alle wissen, dass hinten durch Exits im Moment nicht so viele rausgehen. Long story short, fast die Hälfte aller PI-finanzierten Unternehmen in Deutschland ist inzwischen überfällig für einen Exit. Sind diese Zahlen für deine Branche so ernst, wie sie sich anhören?
Also natürlich ist es gut, wenn Exits leichter funktionieren. Auf der anderen Seite sind diese 5 Jahre Haltedauer sind ja auch immer nur eine Annahme, eine Zielgröße, dass man in 5 Jahren eben ein Unternehmen begleitet und es dann an den Next Best Owner ganz oder teilweise weitergibt, der dann die nächste Phase begleitet. Und es hieß ja in der Annahme, und das ist ja auch in den ganzen Statuten immer so, dass es 5+5 Jahre mindestens sind. Also 5 Jahre ist schon kurz. Jetzt wird es halt mal im Schnitt ein bisschen länger. Es ist sicherlich am oberen Ende der erwartbaren Haltedauer. Aber dass es immer so glatt läuft, dass man nach 5 Jahren dann schon längst alles weitergereicht hat, das ist, glaube ich, schon auch vielleicht fast naiv, ehrlich gesagt, ein bisschen. Warum ist es so? Es kommt immer mal was dazwischen. Sei es Ein Markt verändert sich, sei es ein Rechtsstreit, sei es eine Patententwicklung, sei es eine Produktentwicklung. Irgendwas passiert halt immer. Und dann dauert es auch länger, bis man gegengesteuert hat. Und dann dauert es auch lange, bis man das Gegensteuern erkennbar sieht, sodass es der Nächste auch verstanden hat, dass es funktioniert. Und dann auch entsprechend, wie soll man sagen, Vertrauen darauf hat, dass er dafür auch den entsprechenden Reward bezahlen kann.
Was sind denn die entscheidenden Gründe dafür, dass eure Früchte jetzt im Moment so lange am Baum hängen, aber einfach nicht so richtig reif werden, sprich die Value Creation sich so weit nach hinten raus verzögert? Was sind so die entscheidenden Gründe?
Also, weißt du, wir haben natürlich, wenn du die Zeitung aufschlägst, dann reden wir jetzt schon lange über eine Krise nach der anderen. Ja, und das ist ja so. Also wir haben einfach in allen Ecken und Enden am Markt und im Wettbewerb Herausforderungen. Sei es Corona, damit hat mal vieles begonnen, alles weitere hat man daraus versucht dann, oder alles vieles weitere hat sich danach relativ schnell angeschlossen. Und jetzt ist natürlich das ganze Thema geopolitische Veränderungen vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was da draußen passiert. Und ich glaube, man kann einfach sagen, der gesamte Blick in die Zukunft ist unsicherer geworden. Und unsicherer heißt, Unsicherheit und Volatilität heißt, ist der Feind der Preisbildung. Und dann schaut natürlich auch jeder genauer hin, ist vielleicht auch verhaltener in dem, wie er es beurteilt. Und das führt dann halt auch zu einer Veränderung in den Märkten, logischerweise. Weil wenn der Blick sich in die Zukunft verändert, dann diskutiert man es halt auch länger, intensiver, will härtere Proofpoints haben. Und ja, dann dauert es halt einfach länger. So, das ist vielleicht mal eine ganz oberflächliche Erklärung. Können wir gerne in die einzelnen Elemente auch noch tiefer eintauchen.
De facto steckt ja Deutschland oder eigentlich ganz Mitteleuropa seit 3 Jahren in der Dauerflaute, mindestens 3 Jahre, wenn man jetzt noch die Einschläge von Corona dazu nimmt, sind wir eher bei 5, 6 Jahre. Man sagt ja immer, dass immer kurze Einschläge, wie wir sie 2008, 2009 gesehen haben oder 2020, kann gerade Private Equity sehr gut abfedern durch das dynamische Geschäftsmodell, aber so eine lange Flaute ist richtig fies. Wie weh tut euch diese fehlende Dynamik, gerade mit Blick auf ja immer weiter hinausgeschobene Exits, weil man immer doch hofft, dass es am Ende des Tages im nächsten Jahr besser werden wird?
Also jetzt ist erstmal die Frage, was passiert gerade und warum gibt es da sozusagen Probleme? Und ich finde jetzt mal per se ist eine längere Haltedauer nicht unbedingt ein Problem, weil du kannst natürlich trotzdem Exits machen. Das haben sich zum Beispiel Continuation bei Yikler ergeben. Das haben wir gemacht, 2-mal, und haben damit LPs die Möglichkeit gegeben, zum Teil auszusteigen, anderen die Möglichkeit einzusteigen. Das ist jetzt wahrscheinlich zu komplex zu erklären, aber im Grundsatz findet halt auf einer anderen Ebene eine Market-to-Market-Valuation statt und man ist dann, hat sozusagen viele Hürden überwunden, um weiterzugehen. Zweitens sehen wir viele attraktive Transaktionen und Investmentmöglichkeiten. Es ist nach wie vor so, dass der Markt vielleicht nicht mehr ganz so dynamisch ist. Die Anzahl der Transaktionen und Opportunitäten hat sicherlich nachgelassen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist noch genug am Markt da. Und man sieht es ja auch sehr deutlich, wenn man ein sehr attraktives Unternehmen hat, dann ist es auch relativ leicht zu verkaufen. Und zwar auch zu Werten, zu Preisen, die den Erwartungen gerecht werden. Da gibt es keine Preisreduktion, keine Abschriften oder ähnliches, also keine Notwendigkeit zur Abschrift oder ähnliches, sondern da werden weiterhin hohe Multiples bezahlt. Und Unternehmen, die halt in irgendeiner Art und Weise im Wandel stecken, die haben halt größere Probleme, zu einem Deal zu kommen. Und da muss man sich halt dann Instrumente überlegen, wie man zum Beispiel Unterschiede in den Preisvorstellungen möglicherweise überwinden kann, in der Struktur, also nicht nur in der Bewertung auch natürlich, aber auch in der Struktur mit anderen Finanzierungsinstrumenten und so weiter. Und dann kommt man auch zum Deal. Und ich glaube, wenn man sich da einfach annähert und das sinnvoll diskutiert, dann macht es auch Sinn, heute in neue Unternehmen zu investieren, weil man sagt ja nicht umsonst, never waste a good crisis. Also auf Deutsch gesagt, und das nicht nur aus der Investorenperspektive, sondern schon auch aus der ganz wesentlich aus der Unternehmerperspektive, weil man muss immer besser sein als der Wettbewerb. Und wenn ich in der Krise mir Möglichkeiten verschaffe, meine Manövrierfähigkeit zu erhöhen, einfach einen Euro mehr setzen kann als mein Wettbewerber, mehr ausprobieren kann und so weiter, dann werde ich auch im Verhältnis zum Wettbewerb gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und Marktanteile gewinnen. Und insofern ist es, glaube ich, auch zu kurz gesprungen, sich an kurzfristigen Preisdifferenzen aufzuhängen, sondern aus der Frage, was kann ich denn gemeinsam auf dieser Reise zusammen anstellen und an Werten kreieren? Und dann ergibt sich vielleicht daraus eine ganz neue Perspektive. Mit anderen Worten, ich sehe das nicht, dass wir jetzt in einer Krise stecken, so richtig, und sich da alles sozusagen festfrisst, sondern es ist halt, wie gesagt, vor dem Hintergrund, den ich gerade beschrieben habe, komplexer, komplizierter, geworden. Aber wenn man reinschaut und Lösungen findet, dann ist es ein super spannendes Umfeld und es ist ein guter Zeitpunkt zu investieren.
Ja, die Frage, warum viele Käufer diesen chancenorientierten Blick, den du gerade hast, nicht teilen, können wir gleich diskutieren. Ich würde aber vorher gerne noch ein, zwei Fragen zur Verkäuferseite stellen. Viele Private Equity Eigentümer, und das zeigen ja die Zahlen von Grant Thornton, haben Unternehmen nicht an die Exit-Rampe gebracht, weil sie entweder noch nicht fertig waren mit der Value Creation oder gedacht haben, es wird leichter im nächsten Jahr. Dieser Wait-and-Hope-Ansatz hat sich ja nicht ausgezahlt. Was wir uns hier fragen ist, warum hat das immer noch nicht zu so einer Art Kapitulation geführt, dass jetzt eben doch mal der ein oder andere Fonds sagt, komm, ich habe das jetzt 2 Jahre lang die Dose, die Straße runtergetreten, es wird nicht besser, ich bringe das jetzt halt so an den Exit-Markt, wie es ist, auch wenn es nicht hervorragend ist.
Also ich glaube, dass die meisten halt einfach sagen, also das kann sicherlich sinnvoll sein. Ich glaube auch, dass vom Grundsatz her man sagen kann, Dinge, die wir nicht mehr weiter bewegen können, wir nicht mehr der beste Owner sind, wir nur Management-Distraction haben und ähnliches, davon sollte man sich trennen und dann auch irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen. Das ist sicherlich die richtige Annahme. Wenn das nicht passiert, dann ist ja nur eine weitere logische Ableitung eigentlich zulässig, im Wesentlichen jedenfalls, die da heißt, wir sehen natürlich noch weiteres Potenzial und wir sehen jetzt halt in dem Unternehmen mehr Wert und in unserer Zusammenarbeit mehr Wert, als wir heute im Markt dafür bezahlt bekommen. Und dann bleiben wir halt lieber noch drin. Es ist allemal besser, länger dabei zu bleiben und ein Partner des Unternehmens auch zu sein, als jetzt sozusagen auf die eigene Bilanz nur zu schielen und irgendetwas zu tun, was einem selbst und auch dem Unternehmen schadet. Das würde keine Partei wirklich weiterbringen. Also im Fokus steht ja immer, man ist Partner für einen bestimmten Zeitabschnitt. Und ich würde mal immer den Blick mit der guten Ehe sozusagen missbrauchen, oder den Vergleich und sagen, naja, da muss man halt in guten wie in schwierigen Zeiten zusammenstehen und dann schauen, dass man mit kreativen Lösungen da durchkommt, neue Finanzierungsmöglichkeiten auftut, vielleicht auch noch weitere Partner mit aufnimmt, mit denen man gemeinsam den nächsten Schritt gehen kann, auf jeden Fall den Blick nach vorne hat und schaut, wie wir das Unternehmen tatsächlich weiterbringen, die im Portfolio sind. Und das ist durchaus eine, ich sage es mal so, auch die richtige Annahme, solange man glaubt, man ist weiter der richtige Shareholder für das individuelle Unternehmen, um das es dann halt geht.
Da sind wir mitten im Thema Value Creation. Wenn man sich mal anschaut, welche Branchen eigentlich am meisten unter den Zöllen der Konjunkturflaute, Energiepreisen leiden, dann ist man schnell bei so Themen wie Chemie, Bau, Automotive, Maschinenbau. Das sind jetzt natürlich alles Branchen, die in den PI-Portfolios deutlich unterrepräsentiert sind. Wenn man also dann die Zahlen von Grant Thornton dagegen legt, 7 Jahre Haltedauer, kommen wir ja zwingend zu dem Schluss, dass sich diese, sagen wir, verzögerte Value Creation auch auf so Sektoren wie Logistik, Software, Consulting, Healthcare und sowas ausgebreitet hat, die in den PI-Portfolios sehr prägend geworden sind. Was ist denn die Erklärung dafür, dass auch Assets in Branchen, die jetzt nicht so konjunktursensibel sind, sagen wir, von einem ähnlichen Effekt betroffen werden, wie die, die total naheliegend darunter leiden?
Ich weiß nicht, ob das immer stimmt, um ehrlich zu sein. Also Logistik, weil du das Beispiel gebracht hast, ist ja sogar immer eine ganz gute Branche, die als Frühindikator dient, um mögliche Krisen vorherzusagen. Die merken es immer als Erste. Wenn in der Logistik irgendwas hoch oder runter geht, dann heißt es, okay, da fängt jetzt einer zu leiden an, bevor es andere in den Büchern schon deutlich sehen können. Also das ist vielleicht eine Erklärung für den Sektor. Dann fangen wir mal mit einem anderen Sektor an, der vielleicht auch ganz einfach ist. Wir reden alle von Digitalisierung, Effizienzsteigerung, IT, KI und so weiter. Wenn ich mal auf unseren Dealflow blicke, den wir haben, dann habe ich nicht den Eindruck, dass es da eine Krise gibt oder so. Also Technologie, IT, IT-Services und so weiter, sieht man viel, passiert auch viel, auch zu sehr hohen Multiples. Also da ist schon auch hohe Aktivität, sehr hohe Aktivität und was auch gut so ist. So, und dann müsste man sich vielleicht einzelne Branchen rauspicken. Healthcare hast du gesagt, regulierter Markt, verändern sich auch einige Dinge. Viele Unternehmen haben brutalen Kostendruck, weil die Zahler letztlich selber unter Schwierigkeiten stecken. Gibt es aber wahnsinnig viele Innovationen. Stellt sich immer die Frage, setzen sich die durch und so weiter. Wie gesagt, im regulierten Umfeld kann ich mir schon vorstellen, dass es da an der einen oder anderen Stelle auch hakt. Natürlich Consumer Businesses, wissen wir alle, es gibt Discretionary und Non-Discretionary. Da stellt sich die große Frage, was ist da sozusagen, wo ist die Grenze? Was kann ich sozusagen auf gar keinen Fall depriorisieren? Essen muss ich immer, trinken muss ich immer. Die Frage ist nur, wo kaufe ich es ein, zu welchen Preisen und so weiter. Das sind sicherlich stabilere Branchen, aber Consumer ist natürlich auch immer wahnsinnig anfällig auf echte oder gefühlte Sorgen, auf die konjunkturelle Entwicklung und auf die Preissensibilität der Konsumenten. Und da, wir haben keine gute Stimmung. Wir hatten eine gute Stimmung, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, als die, jetzt will ich nicht politisch werden, aber als die Wahl, die neue Regierung herauskam, gab es ja mal sogar, gleichzeitig kam ja die amerikanische Regierung an den Start, gab es ja so auch einen hohen Optimismus, dass man in Deutschland oder in Europa investieren möchte. Viele Amerikaner haben sich dafür interessiert. Es gab unglaublich positive Berichte. Und wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt, sieht man gerade, dass alles ein bisschen verhaltener geworden ist, weil wir einfach bei uns mittlerweile die Sorge haben, dass wir die notwendigen Reformen nicht vorantreiben, dass die Regierung mehr versprochen hat, als man es jetzt möglicherweise halten konnte. Und insofern kühlt sich oder geht der Optimismus in die Handlungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft, Änderungsbereitschaft zurück. Und das hat natürlich schon auch einen Impact. Und auf die Investitionsbereitschaft. Und dann sitzt du natürlich als Investor auch da und denkst dir, schaust dir bestimmte Themen an, bestimmte Branchen an, und da gibt es sozusagen bessere und dann nicht so stabile. Und bei den nicht stabilen bist du natürlich dann viel kritischer, wenn diese Stimmung um dich herum auch nicht gut ist, weil, ich sag mal so, wenn es gut geht, dann sagt sich jeder, hast du gut gemacht, aber war ja auch eine gute Zeit, war ja eine Krise. Nur wenn es schief geht, sagt natürlich jeder, wie hast du in so einer Situation in den Sektor X oder ins Unternehmen Y investieren können? Und also das heißt, das Ausmaß mit dem, das Licht, in dem dann eine solche Investition gesehen wird, verändert, die Wahrnehmung verändert sich. Und das ist natürlich, trägt jetzt nicht dazu bei, schnell Abschlüsse hinzubekommen, wenn man viele offene Themen hat.
Ist das auch der Grund, warum der Preis als Regulierungsvehikel am M&A-Markt im Moment so ein bisschen, scheint es uns zumindest, seine Wirkung verloren hat? Dass man, früher hat man ein Unternehmen, für das man 10-mal EBITDA haben wollte, im Zweifel für 8 oder 9-mal losbekommen, wenn man Zugeständnisse gemacht hat. Man hat den Eindruck, das ist im Moment nicht der Fall, dass man mit Preisnachlässen Nachfrage triggern kann. Liegt das daran, dass alle so risikoscheu und vielleicht auch ein bisschen skeptisch geworden sind?
Naja, wir haben natürlich viele Veränderungen im Markt, ja, und von denen man noch nicht weiß, in welcher Größenordnung sie sich bewegen werden. Jetzt mit der Geschwindigkeit in der Automobilindustrie, wo die Veränderungen reinkommen. Ich habe neulich gelesen, dass irgendein bekannterer Vertreter eines namhaften Instituts, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß, gesagt hat, in 5 Jahren werden auch unsere OEMs, also Automotive OEMs, wird der eine oder andere in 5 Jahren schon nicht mehr existieren. Das ist unvorstellbar, sowas. Ob das so sein wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich will damit nur zum Ausdruck bringen, was für Aussagen im Markt umgeistern. So, und das heißt also, die Höhe der Veränderung ist uns in vielen Sektoren einfach nicht klar. Und solange man da kein Bild dazu hat, ist natürlich auch, was soll ich mir ein Unternehmen kaufen, das es in 5 Jahren nicht mehr gibt, weil irgendetwas ist, das Marktumfeld so disruptiert oder einfach wir Dinge bei uns nicht mehr herstellen können, weil sich massive industrielle Verschiebungen ergeben, dann ist das Unternehmen halt möglicherweise auch nicht 2 Turns weniger wert, sondern es ist einfach kein attraktives Investment, zurzeit jedenfalls.
Dann ist Selbsthilfe, glaube ich, Trumpf. Und das kann der Private Equity durchaus von sich behaupten, dass ihr da nicht schlechteren seid. Was habt ihr denn bei Emeram konkret vielleicht für Schlüsse daraus gezogen, was eure Value Creation Strategien angeht, damit ihr vielleicht nicht in dieses Dilemma reinlauft mit diesem 7 Jahre durchschnittliche Haltezeit, sondern dass ihr die Value Creation dann doch mit ein paar Adjustierungen in dem früher normalen Zeitrahmen hinbekommt? Habt ihr was verändert?
Also wir hatten ja vor geraumer Zeit schon verändert. Das ist ja auch mit dem letzten Fundraising passiert, dass wir einen viel stärkeren Fokus auf die Branchen haben, in denen wir uns einfach auskennen. Das war der erste Punkt. Wir haben einfach da schon, bevor viele Dinge kritischer wurden, klassisches Industrials Business, klassisches Discretionary Consumer Business, Retail, Fashion und ähnliche Dinge einfach nicht mehr gemacht. Haben wir uns davon verabschiedet und gesagt, wir brauchen ein viel, und zwar nicht deswegen, weil wir gesagt haben, das ist möglicherweise nicht attraktiv, sondern wir gesagt haben, wir fokussieren uns auf die Dinge, die wir wirklich können. Und das ist halt Non-Discretionary Consumer, das ist Thema im Energiebereich, Energy Transition und Digital Transformation. Das sind Dinge, die wir gut können. Zweitens, was wir auch gut können, ist eher von unserem ganzen Skillset eher Wachstum managen als, ich sage jetzt mal, Dinge, die halt eher so im Bereich restrukturierungsnah sind, wo man sagt, naja, da ist ein Unternehmen eine Krise durchlaufen, man sieht auch schon wieder Ende am Licht des Tunnels und so weiter. Das ist auch nicht unser Geschäft. Wir können Wachstum. Wir haben Wachstumsrouten und da sind wir auch ein guter Sparring-Partner für das Management. Das heißt, wir haben uns auf die Situation und auf den Sektor stärker spezialisiert oder enger fokussiert, einfach Randbereiche weggestrichen. Und arbeiten ständig daran, unsere Playbooks zu verbessern. Also wie arbeiten wir mit unseren Unternehmen zusammen? Wie arbeiten wir, was etablieren wir, um die notwendige Transparenz von Day One zu haben? Nicht deswegen, weil wir reinmurksen wollen, sondern weil notwendige Transparenz ist eine Basis für Offenheit, ist eigentlich notwendige Basis für Vertrauen und Vermeiden von Missverständnissen und Ähnlichem. Wenn man das früh genug etabliert, dann kann man sich sozusagen über die wesentlichen Dinge der Unternehmensentwicklung unterhalten. Wir haben viel mehr Kompetenz entwickelt und unsere Playbooks verbessert, wenn es um die Frage geht, where and how to play, also wo wollen wir Unternehmen strategisch hin entwickeln, wie helfen wir da, wo können wir unterstützen, welche Fragen stellen wir, an welchen Turnus treffen wir uns mit Management, stellen es auf den Prüfstand, versuchen Qualitatives auf quantitative Ebene runterzubrechen, tatsächlich messbar zu machen und damit auch, ich sage jetzt mal, die Handlungsfähigkeit auch zu erhöhen. Wir haben uns überlegt, wie wir Finanzen verbessern, also im Sinne von Cash-Management verbessern, einfach um hier auch sagen zu können, wir haben einfach mehr Manövrierfähigkeit. Wir können mutiger sein, an der einen oder anderen Stelle darf man was nicht so gut klappen. Wir haben mehr Optionen, weil wir einfach auch finanziell mehr Manövrierfähigkeit haben. Das haben wir verbessert. Wir haben verbessert, das Team ist entscheidend. Wie können wir das Team verbessern in seiner Zusammensetzung, in seinem Skillset? Und zwar nicht nur in der Rückschau, sondern forward-looking. Wenn ein Unternehmen doppelt so groß und doppelt so international werden soll, dann ändert sich das Skillset der handelnden Personen. Und wie kann man die Menschen sowohl von ihrem Skillset als auch von ihrer Bereitschaft, von ihrem Wollen sozusagen, diese Veränderung auch zu managen, besser begleiten und aktiver werden. Wir haben Playbooks entwickelt, wie wir anorganisch besser wachsen können, schneller Unternehmen finden, die zu uns passen, sie strukturieren und auch integrieren können. Wir haben eine enorme Plattform entwickelt, eine enorme Deal-Dynamik entwickelt, auf unsere Plattform Investments, weitere Transaktionen obendrauf zu setzen und auch anorganisch zu wachsen, und zwar erfolgreich und nicht einfach nur irgendwas zusammenzukaufen, was dann nicht richtig funktioniert oder nicht richtig integriert ist. Also es heißt, was ich jetzt sagen will, ist, hat vielleicht ein bisschen Ausblick gegeben, wie auch wir uns verändert haben, ständig im Kaizen-Sinne, ständig jeden Tag versuchen, ein bisschen besser zu werden und auch in der Zusammenarbeit mit den Portfoliogesellschaften. Es ist nicht der eine Hebel, mit dem wir umgelegt haben und der uns paradigmatisch sozusagen ein komplett anderes Auftreten und Arbeiten verpasst hat, sondern es ist unsere Kultur, in dem Sinne zu arbeiten, wie ich es gerade beschrieben habe. Und das macht uns, glaube ich, sehr erfolgreich.
Jetzt gibt es ja durchaus Anlass zu Optimismus für 2026. Die meisten Leute gehen davon aus, dass die Konjunktur 2026 besser laufen wird. Wir sehen es auch in gewissen Branchen, die Auftragseingänge im Baugewerbe, Hochbau, Tiefbau ziehen an. Autohersteller bringen im Moment viele gute neue Modelle an den Markt, die auch sehr positiv besprochen werden international. Wir werden Nachfrageimpulse aus den Konjunkturprogrammen sehen, die hier in Deutschland aufgelegt werden. Konjunkturwende steht für 2026 in den Büchern. Glaubst du, wenn es wirklich so kommt, dass mit der Konjunkturwende dann auch die Private Equity Wende beginnen wird?
Also, ich bin ja Kraft, Geburt und Charakter eher Optimist. Nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass wir einfach nur eine Konjunkturwende haben und alles automatisch besser wird. Ich glaube, wir haben nach wie vor solche großen Unsicherheiten in vielen, vielen Themen. Das muss schon auch besser klappen. Wir haben weiterhin die besprochenen Verschiebungen. Wir haben eine überalternde Gesellschaft. Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben weiterhin hohe Energiepreise. Also es wird kein Manna vom Himmel regnen, wenn ich es mal so sagen darf. Ich glaube schon, dass wir allerdings auch aufpassen müssen, dass wir uns nicht selber zu Tode reden und die Stimmung uns gegenseitig immer noch schlechter machen, als sie ist, sondern dass wir auch an einen Aufbruch glauben und an die Kraft des eigenen Handelns glauben. Und dazu leisten wir ja eben auch mit einem Beitrag und suchen uns auch Partner, die das können. Aber ich glaube, es wäre fahrlässig, darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge sozusagen draußen verändern und dass es uns dann wieder allen besser geht. Ich glaube stark daran, und das habe ich auch sagen wollen, als ich beschrieben habe, wie wir arbeiten mit unseren Portfoliogesellschaften und so weiter. Die sehr Guten werden sehr gut sein und gewinnen, und die Guten werden in ein hohes Risiko kommen, eher befriedigend zu sein und abzusaufen oder schlechter zu werden. Also das heißt, ich möchte nicht sagen, man sagt mir so, die Spreu wird sich ja vom Weizen trennen, das will ich gar nicht so sagen. Ich sage es nur, um es ein bisschen zu verdeutlichen, was ich meine. Und ich glaube, wir müssen uns schon darauf besinnen, besser zu arbeiten, zielgerichteter zu arbeiten, deutlich effizienter zu werden, auch an der einen oder anderen Stelle einfach härter zu arbeiten und uns auf die wesentlichen Dinge fokussieren. Und da meine ich jetzt gar nicht, dass wir darauf eingehen mit Generation Z und weiß der Kuckuck was, dass wir uns in vielen Diskussionen verzettelt haben. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, man muss schon auch den Blick kalibrieren fürs Wesentliche und für das, was daraus abzuleiten ist. Und das bedarf schon auch ein bisschen kultureller Unterstützung. Wandel ist vielleicht viel zu viel gesagt an allen Ecken und Enden. Und dann kriegen wir es auch hin. Also wir sind immer noch eine der besten, stärksten Volkswirtschaften. Wir haben eine unglaublich gute Ausbildung. Wir haben tolle Produkte. Jetzt haben wir halt mal phasenweise gepennt, sage ich mal. Jetzt muss man halt wieder in die Speichen fassen.
Blicken wir mal auf den M&A-Markt. Als wir Ende 2020 aus so einer Depressionsphase rauskamen, als wir alle festgestellt haben, nach Corona dreht sich die Welt trotzdem weiter und es geht wieder voran, ist am M&A-Markt wild hergegangen und Private Equity hat ja Deals gemacht ohne Ende auf der Exit, auf der Entry-Seite. Über 50% der Portfoliounternehmen in Deutschland sind überreif für den Exits, haben wir gerade festgestellt. Das könnte ein ganz schönes Gedränge geben, wenn die Stimmung wieder besser wird, der Markt wieder aufgeht, oder?
Das glaube ich auch, dass es ganz schönes Gedränge gibt. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich sage, von allein wird es nicht besser. Weil nur weil man sich drängelt, wird's ja, das kommt man ja nicht schneller zum Ziel. Jedenfalls nicht die, die auf die Seite gedrängelt werden. Und also deswegen glaube ich nicht daran, dass sich das sozusagen vieles von alleine löst. Ich glaube schon, das wird einen Beitrag leisten. Aber das unterstreicht wahrscheinlich eher das, was ich gerade gesagt habe. Da wird sich auch weiter beweisen, wer einfach gute Arbeit geleistet hat.
Das heißt, du erwartest nicht so eine Art breit angelegten Exit-Boom, wo praktisch alles an die Rampe geführt wird und auch gekauft wird, sondern doch eine Selektion, dass zwar vieles an die Rampe kommt, aber dann doch am Ende nur bestimmte Unternehmen wirklich dann auch in den Exit gehen können zur vernünftigen Bewertung?
Also was heißt vernünftige Bewertung? Ich glaube, wir haben ja nach wie vor, wie gesagt, wenn Volatilität runtergeht als Fall der Preisbildung, dann wird es natürlich leichter werden, viele Dinge auch zu verkaufen. Und ich glaube schon, wir hätten alle möglichen Kapazitäten, wieder ein schnelleres Rad zu bedienen. Aber dass wir einen riesigen Stau auflösen von heute auf morgen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil sich da viele Dinge in der Richtung strukturell nicht so schnell und so deutlich verändern. Und man will natürlich, es hängt nicht alleine an der Stimmung. Das ist schon ein ganz klarer Punkt. Und wie gesagt, man muss in die Unternehmen reinblicken. Es wird weiter sehr diligent handeln. An der einen oder anderen Stelle wird man vielleicht einen positiven oder einen sicheren Blick auf manche Entwicklung bekommen. Man wird vielleicht sagen, okay, wir haben den Wandel durchschritten. Wir sind viel effizienter geworden. Wir haben die Digitalisierung abgeschlossen. Wir haben eine agilere Organisation geschaffen. Wir können auch in Zukunft mit Schwankungen besser umgehen und ähnliche Dinge. Aber das sind schon massive Dinge, die man strategisch wie organisatorisch umsetzen muss. Und Unternehmen, die das schaffen und beweisen können, die kann man auch heute verkaufen. Und denen wird es morgen natürlich leichter fallen, zu einem guten Preis verkauft zu werden. Aber es erfordert Arbeit.
Private Equity kann da ja selber mithelfen. Die 50% exitreifen Unternehmen sind ja nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite haben wir nach wie vor extrem viel Dry Powder. Ihr seid ja auch ein Beispiel für einen Fonds mit einem oder für ein Haus mit einem relativ jungen Fonds, das noch Investitionsspielraum hat. Wann glaubst du, dass Private Equity selbst auch wieder mutiger wird und häufiger mal zugreift und die Portfolios vielleicht wieder durch Neuzugänge verjüngt?
Also wie gesagt, ich glaube, die Dry Powder haben, die investieren. Und es kommen auch immer wieder neue Spieler hervor aus allen möglichen Ecken und Enden. Ich glaube, wie gesagt, es ist ein zyklischer Moment und ich würde schon sagen, das nächste Jahr wird uns zeigen, dass es an der einen oder anderen Stelle das Rad wieder neu zum Drehen kommt. Und damit besteht auch eine große Chance, dass sich vielleicht die eine oder andere strukturelle Klemme löst. Weil einfach ist ja vollkommen klar, wenn Rückflüsse durch Exits stocken, durch mangelnde Exits stocken, dann kann halt auch nicht so schnell wieder investiert werden. Wenn sich das Rad einfach wieder ein bisschen schneller dreht, hat das einen großen Effekt auf die Investitionsmöglichkeiten und Bereitschaft. Und insofern glaube ich schon, es arbeiten ja viele hart an ihren Unternehmen, an der Organisation, an Kostensenkungsprogrammen, Effizienzsteigerungsprogrammen und an allem, was wir vorhin gesagt haben, auch an Digitalisierungen, Implementierung von AI und so weiter und so weiter. Deswegen glaube ich schon, die Basis ist gelegt und dann wird Stück und Stück, werden wir hoffentlich eine Beschleunigung sehen.
Du hast es eben auch ein bisschen angedeutet zwischen den Zeilen und wir können den Elefanten im Raum ja mal beim Namen nennen. Das sind ja die LPs, die Geldgeber der Private Equity Fonds, die ja genauso kritisch auf die Situation blicken, wie alle anderen, wie wir es gerade eben besprochen haben, hier im Podcast. Jetzt sagen die LPs natürlich zu Recht, solange ihr uns keine Distributions gebt, committen wir auch nicht in neue Fonds. Aber in dieser Aussage steckt ja auch implizit ein Versprechen, wenn die Distributions kommen, sind wir auch wieder bereit zu investieren. Was ist denn dein Eindruck von dem Blick der LPs, der Institutionellen auf Private Equity? Hast du Sorge, dass die als Konsequenz aus der Dürrephase jetzt ihre Allokationen in Private Equity in den nächsten Jahren strukturell nach unten fahren werden?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, ja, weil Private Equity ist eine der attraktivsten, was die Verzinsung nach wie vor im Vergleich mit anderen Assetklassen anbelangt, nach wie vor eine der attraktivsten Assetklassen, was die Rendite anbelangt. Sie ist halt eine, in die man nur mit einem bestimmten Betrag in der gesamten Portfolioallokation, das mag sich von Investor zu Investor natürlich unterscheiden, investieren darf, zum Teil auch nur, weil man halt nicht ausreichend Liquidität drin hat. Das ist leider das sozusagen die Kehrseite der gleichen Medaille. Und das ist ja das Problem mit dieser Rotationsgeschwindigkeit. Wenn eben nichts zurückfließt, würde ja meine Allokation ansteigen, wenn ich weiter investiere. Also muss ich das halt einfach einpendeln. Und vor dem Hintergrund, dass, wenn es schneller wird, können auch wieder mehr Mittel reingeschaufelt werden, mehr Mittel investiert werden, weil die Attraktivität ist ja hoch geblieben. Es ist ja nicht so, dass wir, es sind ja wie gesagt die zwei Stellschrauben, Attraktivität bleibt hoch, warum soll nicht da wieder Geld reinfließen? Es gibt gar keinen Grund. Und ich glaube auch, wir haben so viele Veränderungen vor der Brust. Es ist ja auch der richtige Zeitpunkt. Wir haben Digitalisierungsthemen, wir haben Wandel in der Industrie, Wandel in der Gesellschaft und neue Regionen, die wir erschließen, die hochkommen und attraktiver werden. Also es gibt so viele, auch global, so viele Ziele, die mit unternehmerischen Investitionen gefüttert werden müssen, damit man schneller dahin gelangt. Also diese Assetklasse ist hochattraktiv und deswegen glaube ich schon, dass wir hier, also mache ich mir keine Sorgen, dass LPs sich strukturell weiter zurückziehen. Ganz im Gegenteil.
Glaubst du, dass sich das Gesicht eurer Branche hier im Dachraum am Ende der Krise verändert haben wird, dass vielleicht der ein oder andere bekannte Fonds ausscheiden wird, weil er es eben nicht mehr ins nächste Fundraising packt und dafür vielleicht neue, agilere Teams von unten in den Markt kommen oder ihre Fonds aufstecken?
Das wird so sein. Also das glaube ich sofort. Ja, es gibt auch Private Equities, sind letztlich auch Unternehmen, die unter allen Problemen leiden können, die man als Unternehmer nun mal so hat, in die falschen Märkte und Regionen investiert oder in die falschen Targets ausgesucht, falsche Investitionen getätigt, zu hohe Preise bezahlt. Die richtigen Leute gehen einem vielleicht von der Fahne. Man kriegt die Finanzierung nicht so schnell gestemmt. Man kriegt die Nachfolge nicht geregelt übrigens auch und so weiter und so weiter. Das heißt also, uns geht es ja da nicht anders als allen Unternehmen auch. Und insofern gibt es ja gar keinen Grund, warum in der Private Equity Industrie nicht auch neue Unternehmen hervorkommen und alte etablierte Spieler ausscheiden. Das ist so. Und das wird auch passieren. Und diese Veränderung wird sicherlich beschleunigt durch die gerade besprochene Situation, dass manche halt einfach kein Fundraising oder kein ausreichendes Fundraising zusammenbekommen. Und Fundraising, das ist ja nicht so. Manche kriegen halt auch einfach das Volumen nicht zustande, dass sie bräuchten, ich weiß nicht, mit wie vielen Personen auch immer, an verschiedenen Standorten, an einer Vielzahl von Standorten aktiv zu sein. Also das kann ja auch sein, dass schlichtweg Fundvolumen, Assets under Management nicht mehr zur Größe passt und es auch dort Anpassungen geben muss. Und dann ist die Frage, reichen die Anpassungen aus oder wandern halt viele, viele ab, um dann dort vielleicht einfach in ein attraktiveres berufliches Umfeld zu kommen. Das ist so bei uns, klar.
Sehr interessante Einblicke, lieber Sven. Das Thema Shakeout oder nicht ist, glaube ich, eins, das so groß ist, dass man nochmal einen ganz eigenen Podcast dazu machen will. Wenn wir uns aber jetzt die große Gemengelage anschauen, nehme ich dich so wahr, kurzfristig eher gedämpfter Optimismus, langfristig bist du ziemlich optimistisch für deine Branche in Deutschland, aber du siehst auch Veränderungen auf die Branche zukommen. Und das ist natürlich was als außenstehender Begleiter sehr interessant ist zu beobachten. Ich bin sehr gespannt, ob du mit deinen Prognosen richtig liegst.
Ich auch.
Bis hier bedanke ich mich aber auf jeden Fall für das Gespräch. Ich glaube, wir haben viel abgegrast heute in der guten halben Stunde. Und ja, für deine Offenheit und dass du dich dem Thema gestellt hast, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
Ich danke dir. War wie immer interessant und spannend. Vielen Dank. Bis bald, Michael.
Und natürlich danke ich auch euch allen da draußen für eure Zeit und euer Interesse. Das war WhatsApp Corporate Finance für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Erfolg beim Pflücken der überreifen Früchte vom Private Equity Baum, wenn ihr denn soweit seid, wann immer die Leitern wieder aufgestellt werden. Wir wünschen euch alles Gute dafür. Macht's gut, euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com